Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz und herzlich willkommen dem stellvertretenden Regierungssprecher Steffen Mayer und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Das Digitalministerium ist heute nicht vertreten, das hat sich krankheitsbedingt abgemeldet, aber falls es da Fragen geben sollte, gehen die zu Protokoll und dann gibt es ja die Möglichkeit, dass die Pressestelle da nochmal drauf schaut und vielleicht auch dann reagiert oder hoffentlich auch reagiert. Anzukündigen gibt es nichts von Regierungsseite heute. Wir haben irgendwie zahlreiche Themen über viele Felder und vielleicht möchte die Kollegin vom Deutschlandfunk Hotums beginnen zum Thema Russland. Da gab es ja eine aktuelle Entwicklung. Ist an jetzt?
Jetzt ja, ist es an, genau. Hallo, Katharina Thoms, Deutschlandfunk. Und zwar eine Frage zu den Festnahmen wegen der russischen Lieferungen oder Lieferungen nach Russland einer Firma. Ob Sie dazu was sagen können? Ein bisschen was zum Kontext und den Hintergründen.
Ja, wir haben die Meldung natürlich auch zur Kenntnis genommen. Wie üblich würden wir, da es sich ja um ein laufendes Verfahren entsprechend handelt, da an die zuständigen Behörden verweisen. Das ist in dem Fall, glaube ich, der Generalbundesanwalt. Grundsätzlich, glaube ich, ist es ein gutes Zeichen, wenn die Behörden arbeiten, ermitteln und dann auch Dinge verkünden können. Aber näher ins Detail kann ich da im Moment nicht gehen.
Gibt es da weitere Versuche zu? Herrn Rinke, Herrn Berndt hatte ich auch noch.
Ja, eine Frage an Herrn Giese in diesem Zusammenhang, weil auch das die EU ja an einem neuen Sanktionspaket gegen Russland schnürt und arbeitet, das 20. jetzt. Da soll die Umgehung von Sanktionen auch in den Mittelpunkt rücken. Können Sie uns dazu was sagen?
Das hatten wir also.
Moment, ich gebe Ihnen noch einen Ton.
Solche Fragen hatten wir hier schon relativ häufig. Ich musste Sie da immer so ein kleines bisschen an Brüssel verweisen. Das sind Diskussionen, die da geführt werden und denen würde ich hier ungern vorgreifen.
Dann würde ich es gerne andersrum noch mal versuchen. Wäre die Bundesregierung dafür, dass man die Umgehung von bestehenden Sanktionen stärker in den Mittelpunkt rückt? Die Festnahmen sind ja ein Zeichen dafür, dass man hier in Deutschland vorgeht. Aber wäre die Bundesregierung dafür, dass man auch im Rahmen des 20. Sanktionspaketes das ins Zentrum stellt?
Also in einer ganz allgemeinen Form kann ich sagen, dass die Bundesregierung ganz entschieden dafür ist, dass Sanktionen nicht umgangen werden sollen. Wir arbeiten seit Jahren daran, immer mit immer neuen Paketen, aber auch indem wir die bestehenden Sanktionspakete nachhalten. Es ist ja nicht so, dass das 20. jetzt das 19. ersetzt, sondern das baut ja aufeinander auf. Es gibt ein sehr, sehr umfangreiches Regime und die Bundesregierung ist eine der treibenden Kräfte, das auch effektiv umzusetzen. Das ist eine Daueraufgabe und das machen wir mit jeder neuen Umdrehung. Das steht für uns eigentlich immer im Zentrum.
Herr Berndt, wollen Sie da noch nachfragen?
Im Prinzip genau das. Also was kann noch getan werden, um die Sanktionen durchzusetzen?
Also eine der Maßnahmen wurde jetzt gerade gefragt. Ist der Generalbundesanwalt für zuständig?
So, gibt es dazu weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann wurde mir das Thema Gasspeicher genannt, was ja nicht so ganz weit weg ist von diesem Thema. Wo das herkommt, Herr Rinke beginnt.
Genau, Frage an Frau Ungrath. Der Stand der Füllung der deutschen Gasspeicher ist weiter gesunken. Ich hätte ganz gern von Ihnen eine Einschätzung, ob das mittlerweile bedrohlich niedrige Ausmaße annimmt, wenn man davon ausgeht, dass der Winter hier und die Kälte noch eine Weile anhält.
Ja, wie schon mehrfach erwähnte, das beobachten wir am BMWI die Lage sehr genau und stehen in regelmäßigem Kontakt, insbesondere auch mit dem Marktgebietsverantwortlichen der TAE, der Bundesnetzagentur. Seit 2022 tagt monatlich das Krisenteam auch mit den Fernnetzbetreibern, mit der TAE und mit der Bundesnetzagentur. Hier wird die Lage ausführlich besprochen, natürlich auch dazwischen. Also wir beobachten die Lage hier sehr genau, aber prinzipiell auch bestätigt auch von denjenigen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, ist die Gasversorgung sichergestellt. Das wird, wie gesagt, auch von der Bundesnetzagentur bestätigt. Wir sehen derzeit keine Versorgungsengpässe. Es bestehen zudem noch LNG-Importkapazitäten in unseren Nachbarstaaten, zum Beispiel in Belgien und den Niederlanden, und auch noch freie Pipeline-Kapazitäten im europäischen Gasnetz, wo, wenn es notwendig sein sollte, was momentan nicht der Fall ist, zusätzliche LNG-Importe im Verlauf des Winters noch ermöglicht werden könnten.
Darf ich kurz nachfragen? Wie wirkt sich denn das auf den Preis aus? Wir hatten eine extreme Kälteperiode in den USA. Dort sind die Preise für LNG-Gas um 100% gestiegen. Für Erdgas hat das Auswirkungen auch auf die Preise, die Kunden hier in Deutschland zahlen müssen?
Die Preise sind gestiegen, ja, das hat die generell gibt es genug LNG auf dem Weltmarkt. Also es ist keine Frage eines Versorgungsproblems auf dem Weltmarkt. Die Preise sind natürlich auch durch den Winter, der nicht nur auf der einen Hälfte Deutschlands, sondern auch natürlich in Europa und in den USA dieses Jahr sehr stark ist oder stärker ist als normalerweise die letzten Jahre. Dennoch ist der Preisanstieg niedriger als im letzten Winter. Er ist angestiegen, aber niedriger als im letzten Winter.
Dann hatte ich Frau Thoms auch zu diesem Thema. Bitte schön.
Ja, vielen Dank auch an Frau Ungrath. Im Zuge dessen ist ja die große Frage, wie es weitergeht mit dem Gebäudemodernisierungsgesetz. Denn wenn man sich unabhängig machen will von fossilen Importen, geht es ja auch darum. Die Heizungsbranche klagt darüber, dass der Absatz von Heizungen ordentlich zurückgegangen ist, weil die große Verunsicherung da sei. Deswegen die Frage, wann ist denn da mit einem Gesetzentwurf jetzt zu rechnen, auf den ja schon alle so lange warten?
Ja, wie auch wir schon öfter gesagt haben, hier sind wir derzeit in Gesprächen mit den beiden Koalitionsfraktionen und mit dem Bauministerium und das BMWE zusammen arbeiten gerade an Eckpunkten. Wir sind da sehr optimistisch, dass wir die Eckpunkte bald vorlegen oder zügig vorlegen können. Aber wir brauchen noch etwas Zeit, mit der Bitte um Verständnis. In der letzten Legislatur hat das BMWE gemeinsam mit dem BMWSB alleinige Eckpunkte vorgelegt. Und es gab dann eine große Diskussion im Bundestag. Das wollen wir durch die Einbeziehung natürlich der Fraktionen hier verhindern und wollen gemeinsame Eckpunkte vorlegen, dass dann das auch zügig in ein Gesetzgebungsverfahren umgesetzt werden kann.
Nachfrage, ja.
Noch eine Nachfrage. Wie ist denn die Position des Wirtschaftsministeriums in Sachen von sich weiter unabhängig machen von fossilen Importen, gerade jetzt angesichts eben dieser niedrigen Füllstände auch wieder und der Diskussion darum?
Wir haben ja ein Ausstiegsszenario, dazu stehen wir auch. Und unabhängig davon brauchen wir noch für den Übergang Gas. Also ist es weiterhin notwendig, noch Gas zu importieren. Dennoch stehen wir zu den Vorgaben der Bundesregierung und des Klimaschutzprogramms und den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts, dass wir aus Gas langfristig oder mittelfristig aussteigen.
Jetzt sind wir beim Gebäudeenergiegesetz so schon gelandet. Frau Teißler dazu. Genau, und dann Herr Rinke noch.
Stefanie Theister für die ARD zum Gebäudeenergiegesetz. Die Eckpunkte sollten ja aber eigentlich schon bis Ende Januar dieses Jahres vorliegen. Vielleicht können Sie uns sagen, an welchen inhaltlichen Punkten hakt es denn da, beziehungsweise wo braucht es besonderes Abstimmungsbedürfnis?
Ja, deswegen hatte ich gerade erwähnt, dass wir die Abstimmung diesmal breiter machen, damit sie dann im Gesetzgebungsverfahren dann auch zügiger erfolgen kann und es dann nicht größere Diskussionen gibt. Und diese Abstimmungen müssen halt in der Gruppe müssen umgesetzt werden. Und ich habe ja schon gesagt, dass wir damit rechnen, dass die Eckpunkte bald vorliegen werden. Und zu den Inhalten, da bitte ich um Verständnis, zu laufenden Gesprächen möchte ich mich nicht äußern.
Herr Rinke, Herr Lange.
Frau Ungrath, ich habe noch mal eine Lernfrage, noch mal zu den Gasspeichern. Da der Stand jetzt immer weiter sinkt, jetzt haben wir 32,44% Füllstand. Können Sie uns bitte mal sagen, ab welchem Füllstand eigentlich das Wirtschaftsministerium besorgt ist? Also gibt es da eine feste Schwelle? Sind das dann 25%, 30%?
Ich spekuliere nicht zu eventuellen Füllständen. Wie gesagt, wir halten auch für diesen Winter die Versorgungssicherheit auch mit diesem Winter für gesichert und setzen natürlich alles dran, dass das auch so bleibt.
Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
Herr Lange.
Frau Ungrath, wie steht sich die Bundesregierung zu dem Vorschlag, eine nationale Reserve Gas einzuführen? Herr Müller hat es jetzt vorgeschlagen, so ganz neu ist das nicht. Ich glaube, in letzter Legislaturperiode auch schon einen Gesetzentwurf. Also wie ist da der Stand?
Wir haben im Herbst letzten Jahres eine Studie beauftragt, wo es um allgemeine Gasfragen geht. Da ging es in erster Linie, wie weiter mit den Füllstandsvorgaben, aber auch zu anderen Themen. Diese Studie werten wir jetzt aus und sind dazu auch in Gesprächen mit den zuständigen Stakeholdern. Die jetzigen Füllstandsvorgaben gelten bis 2027, auch die europäischen Vorgaben. Und in diesem Sinne fassen wir die Füllstandsvorgaben an. Welche Richtung es geht, das werden wir dann sehen. Die Richtung ist nicht festgelegt hierbei.
So, dann habe ich Herrn Jung dazu.
Sie meinten, Sie halten die Gasversorgung für diesen Winter für gesichert. Was heißt denn Winter? Also wie lang dauert für Sie der Winter?
Also für mich geht der Winter bis zum 20. März.
Für Sie dann oder das Ministerium? Also bis Mitte März ist die Gasversorgung für sich gesichert?
Ja, ich will jetzt nicht auf den Begriff Winter herumreiten. Der Winter geht bis zum 20. März, weil der dann Frühling ist. Und Winter bedeutet natürlich immer, wenn es kalt ist draußen. Aber das, wenn Sie es jetzt streng genommen nehmen, dann halten wir die Gasversorgungs die Versorgungssicherheit für das ganze Jahr für sicher.
Okay, gut. Gibt es noch weitere Fragen zu diesem Thema? Also das sind ja eigentlich jetzt zwei Themen geworden, aber die hängen ja zusammen. Das sieht mir nicht so aus. Dann wurde mir das Thema Zahnarztkosten von verschiedener Seite. Vielleicht Herr Krox möchte beginnen. Ich sehe es schon. Moment, ich habe noch ein falsches Mikro jetzt.
Genau, es geht um den Vorstoß des CDU-Wirtschaftsrats, die sogenannte Agenda für Arbeitnehmer. Da soll ja die Zahnbehandlung aus dem Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen gestrichen werden. Die Frage geht an Herrn Haberland. Könnten Sie das mal kommentieren? Und wenn das klar ist, ist ein Vorstoß aus dem politischen Raum, aber können Sie uns eine Idee geben, was das für eine Entlastung wäre, wie man das gestalten könnte? Fürs Erste.
Ja, dann kann ich mal anfangen. Grundsätzlich, wie Sie schon gesagt haben, äußern wir uns zu Vorschlägen aus dem politischen Raum ja nicht und bewerten das nicht und kommentieren das nicht. Ich würde so viel sagen, die Ministerin hat die Kommission zur Finanzstabilisierung eingesetzt, die hat tagt seit September und wird im März Vorschläge vorlegen. Das wäre der Ort, wo solche Vorschläge diskutiert werden könnten. Ist aber keine Bestätigung oder irgendwas, ist einfach nur, das wäre der richtige Ort. Und die wird halt im März dann die Vorschläge vorlegen. Aber den Gesprächen greifen wir nicht vor und warten ab, was da rauskommt. Und das wird dann politisch am Ende bewertet.
Dann hatte ich Frau Kornmeier auch zu diesem Thema und dann Herrn Rinke.
Was hält das Gesundheitsministerium denn überhaupt von der Idee, Zahnarztbehandlung nicht mehr zu bezahlen?
Wie ich ja eben schon sagte, Vorschläge aus dem politischen Spektrum kommentieren wir und bewerten wir grundsätzlich nicht.
Herr Rinke?
Ja, ich würde die Frage an Herrn Mayer weitergeben. Vielleicht können Sie uns mal sagen, ob Sie glauben, dass diese Vorschläge, das ist jetzt das zweite von Wirtschaftsorganisationen der CDU, eigentlich für die Gesamtdebatte, was dieses Jahr passieren muss, hilfreich oder nicht so hilfreich ist?
Ja, also generell bringt mich das ein bisschen in eine schwierige Situation, jetzt Vorschläge des CDU-Wirtschaftsrats, der ja nach meinem Verständnis noch nicht mal eine parteieigene Organisation ist, hier zu bewerten. Deshalb würde ich jetzt unabhängig von den Vorschlägen, die da sind. Erstmal, das Gesundheitsministerium hat auf die Finanzkommission ja auch hingewiesen, dass momentan eine Diskussion darüber läuft, wie wir auch den Sozialstaat, aber auch das Gesundheitssystem reformieren können. Das ist erstmal logisch, insofern auch logisch, dass es da entsprechende Vorschläge gibt. Ich will aber zu dem Punkt mit den Kosten für die Zahnbehandlung schon noch mal sehr deutlich auch für die Bundesregierung sagen, damit da kein Missverständnis auftaucht. Derartige Pläne gibt es in der Bundesregierung nicht.
So, dann hatte ich Herrn Peters dazu gesehen. Ist das richtige Mikro?
Ja. Noch mal eine Frage an Herrn Haberland. Herr Haberland, wie hoch ist eigentlich der Anteil der Zahnarztkosten an den Gesamtkosten in der gesetzlichen Krankenversicherung? Könnten Sie das mal spezifizieren, was das für einen Anteil ausmacht?
Die genauen Zahlen liegen mir jetzt hier gerade nicht vor, da würde ich darauf verweisen, was zum Beispiel der GKV-SV veröffentlicht, dort sind die Zahlen klar aufgemalt. Ich kann Ihnen das gerne nachreichen, diese Zahlen sind öffentlich zugänglich, aber dort finden Sie die Zahlen.
Nachfrage, meine Informationen zufolge macht es ungefähr, glaube ich, 14 Milliarden aus und der Zahnersatz nochmal in etwa roundabout 4 Milliarden. Die Krankenhauskosten liegen ungefähr bei 100 Milliarden. Kann es sein, dass der Anteil der Zahnarztkosten an den Gesamtkosten in der gesetzlichen Krankenversicherung ein verschwindend geringer ist?
Wie gesagt, mir liegen die Zahlen gerade nicht vor. Die Zahlen, die Sie genannt haben, kommen ungefähr hin. Aber ich werde jetzt diese Zahlen hier nicht bewerten oder kommentieren. Das sind einfach Zahlen, die vorliegen. Und wie gesagt, die Vorschläge kommentieren, bewerten wir nicht. Und der Regierungssprecher hat sich ja auch gerade dazu geäußert, wie man zu diesen Vorschlägen des CDU-Wirtschaftsrats steht. Und dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Dann habe ich Herrn Jung und Herrn Rinke dazu.
Herr Holland, ist für Ihre Ministerin die Zahngesundheitsversorgung ein Luxus?
Ich weiß jetzt nicht, wo Sie mit der Frage genau darauf hinaus wollen. Die Zahnversorgung gehört zum Leistungskatalog der GKV und ist für jeden zugänglich.
Ja, aber das kann man ja ändern, diesen Leistungskatalog. Und aus dem politischen Raum wird ja angedeutet, dass man sich das sparen kann. Dementsprechend ist ja die Frage, ob das ein Luxus ist, den man sich sparen kann. Das ist ja der Inbegriff von Luxus. Herr Mayer, hat der Kanzler da einen Blick drauf? Er hat sich ja schon in der Vergangenheit immer zu Zahnbesuchen geäußert.
Wie gesagt, wir drehen uns jetzt gerade so ein bisschen im Kreis und Sie versuchen das Thema von hinten zu umgehen. Wie gesagt, ich habe zu den Vorschlägen mich geäußert. Der Regierungssprecher hatte sich zu den Vorschlägen klar geäußert. Und damit ist für uns die Diskussion auch beendet.
Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Zum Vorschlag habe ich gerade alles gesagt.
Herr Rinke.
Herr Mayer, ich war eben zu langsam. Ich wollte noch mal nachfragen. Sie haben jetzt Stellung genommen zu den Zahnarztvorschlägen. Aber das ist ja nur Teil eines großen Pakets, insgesamt 6 Seiten, wo auch zu anderen Versicherungssparten Vorschläge gemacht werden, unter anderem Begrenzung der Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes 1 auf 12 Monate statt 24 Monate für Ältere. Sind das auch Vorschläge, die die Bundesregierung nicht mitgehen wird?
Also nochmal, es steht, glaube ich, jedem Verband oder Organisation frei, jetzt in der laufenden Diskussion über weitere Reformen im Bereich des Sozialstaats, aber auch Fragen, wie wir unsere Wirtschaft nach vorne bringen, Vorschläge zu machen. Ich glaube, das ist erstmal völlig legitim. Das heißt aber nicht, dass wir uns jetzt hier zu jedem einzelnen Vorschlag entsprechend verhalten müssen. Der Fokus der Bundesregierung liegt darauf und wir haben bereits erste wirklich weitreichende Reformvorschläge in der vergangenen Woche rund um die Sozialstaatskommission bereits vorgestellt. Sie wissen, dass wir rund um den Bereich des Wirtschaftswachstums weitreichende Maßnahmen beschlossen haben, die zum 1. Januar in Kraft getreten sind. Wir werden sicherlich weitere Maßnahmen auch vornehmen. Darüber sprechen wir innerhalb der Bundesregierung. Aber ich möchte jetzt nicht jeden einzelnen Vorschlag, der da gemacht wurde, entsprechend bewerten.
Wenn ich nochmal nachfragen darf, ganz generell gesprochen, wäre es denn Ihrer Meinung nach der richtige Weg für die Bundesregierung, wenn man zu den Einschnitten, die geplant sind, das war ja mit Sozialstaatsreform eigentlich auch gemeint, gleichzeitig mit Entlastung besprochen und entschieden werden sollten? Denn das ist ja auch Teil dieses Konzepts des Wirtschaftsrates. Sie schlagen ja beides vor. Auf der einen Seite steuerliche Entlastung und auf der anderen Seite eben Einschnitte bei den Versicherungsleistungen.
Auch da will ich noch mal darauf verweisen, dass wir bereits weitreichende Beschlüsse auch für Entlastungen beschlossen haben. Das betrifft Unternehmen mit der vielleicht größten Unternehmenssteuerreform der letzten 20 Jahre, mit einer Senkung der Körperschaftssteuer, mit Ausweitung der Abschreibungsmöglichkeiten für Investitionen, aber zum Beispiel auch einer Senkung der Stromsteuer, die zum 1. Januar in Kraft getreten ist. Wir werden innerhalb der Bundesregierung über weitere Schritte sicherlich nachdenken. Wir sind, das haben wir letzte Woche auch gesagt, was die wirtschaftliche Entwicklung angeht, noch nicht da, wo wir sein wollen. Und wir sehen auch weiteren Reformbedarf. Da gibt es diverse Kommissionen, die gerade Vorschläge machen. Die Sozialstaatskommission hat da, glaube ich, auch eine Benchmark gesetzt, wenn es darum geht, Dinge dann auch weitreichend und gemeinschaftlich in einem großen gesellschaftlichen Konsens zu beschließen. Darauf fokussieren wir uns.
Dann sind wir eigentlich schon beim Thema Produktivität, Stichwort Wirtschaftswachstum, und Herr Berndt hat das Wort.
Die Frage geht an Wirtschaft und an Arbeit. Ministerin Reiche hat bei der Vorstellung des Jahreswirtschaftsberichtes letzte Woche gesagt, Produktivität, so könnte das Arbeitsprogramm aussehen. Wie hat sich die Produktivität in Deutschland in den letzten Jahren entwickelt?
Die Produktivitätszahlen können Sie ja nachsehen. Das steht ja auch im Wirtschaftsbericht drin. Prinzipiell kann ich dazu sagen, dass die Bundesregierung unmittelbar nach der Regierungsübernahme ein Sofortprogramm entwickelt hat mit einem doch starken Impuls für mehr Wachstum, was sie damit setzen will, und damit eben auch Anreize für Produktivitätssteigerung setzen will. Darunter natürlich ein maßgebliches Paket zur Entlastung bei den Strom- und Energiekosten, bei den die Netzentgelte, bei den, der Abschaffung der Gasspeicherumlage, die Erweiterung der Strompreiskompensation und jetzt der kommende Industriestrompreis. Gleichzeitig haben wir zum Beispiel Finanzierungsbedingungen wie den Deutschlandfonds Ende letzten Jahres aufgelegt innerhalb der Bundesregierung, wo gerade Mittelstand und Start-ups erleichterte Finanzierungsbedingungen bekommen sollen, um für kommende Unternehmen oder für Unternehmen Finanzierung zu ermöglichen, um Produktivitätssteigerungen vielleicht auch auf diese Art und Weise zu ermöglichen. Gleichzeitig die Beschleunigung von Verfahren wie das Geothermiebeschleunigungsgesetz, das Wasserstoffbeschleunigungsgesetz und dann natürlich Bürokratieabbau, auch hier mit dem Vergabebeschleunigungsgesetz gemeinsam mit dem Bundesverteidigungsministerium, das Bundeswehrbeschaffungs- und Beschleunigungsgesetz und andere Beschleunigungen auch auf europäischer Ebene, indem wir uns dafür einsetzen, Regularien abzubauen. Das ist noch ein weiter Weg, der vor uns liegt. Aber wir haben im letzten Jahr und auch in diesem Jahr begonnen, verschiedene Maßnahmen umzusetzen oder sind zum Teil schon umgesetzt, um für die Unternehmen, auch gerade für den Mittelstand oder für die Start-ups mit einer zum Beispiel Start-up-Strategie, die wir auflegen, Erleichterungen zu schaffen, um bessere Rahmenbedingungen für die Wirtschaft zu setzen.
Vielen Dank. Vielleicht kann das Arbeitsministerium ergänzen. Also mit welchen Maßnahmen lassen sich Voraussetzungen schaffen, um die Produktivität von Unternehmen zu steigern?
Also das BMWE hat jetzt gerade wirklich schon sehr ausführlich geantwortet und ist da ja auch in erster Linie für zuständig. Ich ergänze gerne noch mal kurz, zum Beispiel mit einem Zitat von Ministerin Baas, die gesagt hat, als Bundesregierung investieren wir mit 500 Milliarden Euro gegen die Konjunkturflaute an und bauen unnötige Bürokratie ab. Darüber hinaus investieren wir in Qualifizierung und Weiterbildung, um den Strukturwandel zu gestalten und die Beschäftigten fit zu machen für den Arbeitsmarkt von morgen. Und dazu ergänzt von mir vielleicht noch, grundsätzlich wichtig ist ja natürlich auch, dass nur gesunde Arbeitnehmer auch produktive Arbeitnehmer sind. Deswegen kümmert sich das BMAS auch immer aktiv um den Arbeitsschutz in Unternehmen.
Dazu sehe ich jetzt keine weiteren Fragen. Herr Jung hat noch eine.
Gerade ist es für die Ministerin ein Problem, dass die Produktivität in Deutschland stärker steigt als die Lohnentwicklung.
Ich kann Ihre Frage jetzt nicht ganz, das Problem jetzt gerade gar nicht sehen.
Das naja, also in den ersten Jahrzehnten der BRD war Produktivität und Lohnentwicklung quasi parallel verlaufen. In den letzten 30, 40 Jahren ist es da massiv auseinandergegangen. Eine Ursache für die soziale Schieflage im Land. Ist das ein Problem für die Ministerin? Die
Ministerin hat sich ja bei der Vorstellung des Jahreswirtschaftsberichts dazu geäußert. Dem habe ich jetzt hier nichts zuzufügen.
Nee, hat sie nicht. Ich war da.
Gut, dazu sehe ich jetzt keine weiteren Fragen mehr. Dann bleiben wir noch im Inland. Und Herr Fechner hat zu einem anderen Produktivitätsthema, zum Thema Streik.
Genau, passend zu dem Thema anschließend am Fechner DTS zum heutigen Verdi-Streik. Nämlich möchte die Bundesregierung den heutigen Stillstand im ÖPNV kommentieren.
Ich
möchte das nicht kommentieren. Ich kann dazu von unserer Seite sagen, dass Tarifverhandlungen und damit auch das Mittel von Streiks, die werden von Sozialpartnern geführt, sind verfassungsrechtlich vor dem Eingriff des Staates geschützt. Es gibt die Tarifautonomie. Wir greifen da nicht ein. Insofern kommentieren wir das auch nicht.
Dann aber die Nachfrage an Herrn Mayer, denn der Kanzler fordert ja immer wieder mehr Arbeit und Verdi fordert jetzt weniger Arbeit. Dann müsste er doch ein Wort der Kritik haben.
Ich sehe den Zusammenhang, den Sie da aufmachen, ehrlich gesagt nicht. In der Diskussion, die wir führen, geht es ja darum, dass wir insgesamt dazu kommen wollen, das Arbeitsvolumen in Deutschland zu erhöhen. Das gilt insgesamt. Das ist aber völlig unabhängig davon zu sehen, dass wir selbstverständlich einen riesen Respekt davor haben, was Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Land tagtäglich leisten. Und insofern zu Fragen des Streikrechts hat das Arbeitsministerium gerade alles gesagt. Da stehen wir selbstverständlich hinter.
Dazu sehe ich keine weiteren Fragen. Dann habe ich Herrn Cox mit einem anderen Thema, Verteidigung.
Genau, ans Verteidigungsministerium, an Frau Jenning. Seit gut zwei Wochen werden oder wurden in einem Schwung die Fragebögen verschickt an die potenziellen Wehrdienstleistenden. Können Sie uns schon sagen, wie das verlaufen ist, ob das alles geklappt hat und ob es schon erste Reaktionen gab?
Also Sie haben vollkommen recht. Mit dem 1. Januar ist ja das Wehrdienstmodernisierungsgesetz in Kraft getreten. Infolgedessen haben wir also die Möglichkeit, die Daten bei den Meldebehörden abzurufen. Auch das vielleicht hier nochmal erwähnt, dass das also quasi in diese Richtung jetzt erfolgt. Und am 15. Januar, also Mitte des Monats, haben wir den ersten Schwung Fragebögen versendet. Das waren ungefähr 5.000 Stück. Warum am 15.? Sie müssen sich vorstellen, dass wir natürlich erst mit der Gesetzesänderung, die rechtliche Grundlage hatten, die Daten abzurufen. Das heißt, da brauchen wir natürlich dann zunächst einen gewissen Vorlauf, um dann auch die Datensätze abrufen zu können. Entsprechend wurden die Briefe versendet. Wir wissen auch schon, dass die angekommen sind. Das kann man ja auch öffentlich sozusagen durchaus sehen. Es wurden ja auch junge Menschen begleitet. Ich bitte jedoch um Verständnis, dass wir noch nicht in irgendeiner Weise eine Statistik oder eine Aussage treffen können zu den Rückmeldungen, weil wir eine Beantwortungsfrist von einem Monat haben. Was bedeutet, dass sozusagen die noch gar nicht abgelaufen ist für die ersten Briefe, sodass wir da jetzt auch nicht irgendwie eine Rückmeldung geben können.
Und können Sie uns noch sagen, in welchem Zyklus das dann weitergeht? Wann haben dann die Letzten ihre Fragebögen bekommen?
Also tatsächlich ist ja unsere Absicht, das jetzt fortlaufend zu machen. Das heißt, wir werden uns steigern bis ungefähr oder bis knapp 12.500 Briefe, die dann wöchentlich versendet werden. Das folgt dann quasi immer aus dem jeweiligen Geburtstag. Also da versuchen wir also wirklich entsprechend des 18. Geburtstages das zu versenden. Und diese Kapazität fahren wir jetzt so auf, dass das dann stattfindet.
Dazu sehe ich keine weiteren Fragen. Dann habe ich Herrn Thurer mit einem anderen Thema.
Genau. Herr Mayer, nochmal zur Reise des Bundeskanzlers in die Golfregion in dieser Woche. Da hatten wir ja auch schon am Freitag drüber gesprochen. Aber ich hatte noch mal eine Frage, welche Rolle denn größere Rüstungsprojekte mit diesen Ländern spielen, die ja klassischerweise immer so als Entgegennehmer deutsche Rüstungsgüter jahrzehntelang bekannt waren. Gibt es da eine neue Dimension? Welche Rolle spielen Rüstungsprojekte, Rüstungsverträge, anbahnende Rüstungsverträge auf dieser Reise?
Ja, ich will grundsätzlich jetzt den Termin und den Programm der Reise des Bundeskanzlers dort nicht vorgreifen. Die Reise des Bundeskanzlers unterstreicht nochmal, dass die Stabilität im Nahen und Mittleren Osten im deutschen Interesse liegt. Wir wollen die Partnerschaften mit Saudi-Arabien, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten stärken und vertiefen. Das gilt für die ganze Bandbreite der Zusammenarbeit, insbesondere auch für die Zusammenarbeit im Bereich der Energiepartnerschaften. Darüber hinaus, wie gesagt, möchte ich der Reise jetzt im Einzelnen nicht vorgreifen, auch welche Themen dort angesprochen werden. Das werden wir sicherlich dann sehen, können wir vielleicht im Nachgang dann nochmal hier gemeinsam bewerten.
Ich hatte Herrn Berndt auch zu dem Thema, hat sich damit erledigt. Okay, dann habe ich Herrn Rinke noch mal zum Thema Made in Europe.
Thema Made in Europe. Es gibt eine Initiative in Europa von mehr als 1.000 Firmen, die die Regierung auffordern, dass sie die Produktion in Europa bevorzugen sollen gegenüber außereuropäischen Produkten. Ich hätte ganz gerne gewusst, was die Bundesregierung zu dieser Initiative meint.
Ich kenne die Initiative leider nicht. Insofern kann ich mich konkret jetzt auf die jetzt nicht beziehen, dass wir grundsätzlich Produktionskapazitäten hier in Deutschland und Europa stärken wollen, dass wir unsere europäische Wirtschaft wettbewerbsfähig machen wollen, sodass hier entsprechend starke Unternehmen hier vor Ort sind, auch produzieren. Das würde ich sagen, ist eine absolute Priorität für uns als Bundesregierung. Die Initiative an sich kann ich leider nicht bewerten.
Wenn ich noch einmal nachfragen darf, ein Punkt sind ja öffentliche Ausschreibungen. Wir haben das im Zusammenhang mit digitalen Dienstleistungen schon mal diskutiert gehabt. Wäre die Bundesregierung dafür, dass öffentliche Ausschreibungen in Europa verstärkt auf Produkte oder Dienstleistungen konzentriert werden, die in Europa hergestellt werden?
Es ist grundsätzlich so, und ich spreche möglicherweise auch auf die Initiative in Frankreich an, Herr Rinke, grundsätzlich so, dass natürlich die öffentliche Hand ein wichtiger, auch durch die Volumen, um die es da geht, bei entsprechenden Vergaben natürlich ein wichtiger Auftraggeber ist und sich auch seines Einflusses durchaus bewusst sein muss. Und insofern ist es schon wichtig, auch unsere Beschaffung sehr strategisch auszurichten. Und da überprüfen wir auch natürlich innerhalb der Bundesregierung fortlaufend, wie wir das entsprechend gewährleisten können. Nochmal, die öffentliche Hand ist ein wichtiger Auftragnehmer, muss sich dieser strategischen Rolle entsprechend auch bewusst sein.
Dann wechseln wir das Thema. Frau Kornmeier hat das Wort und das Stichwort ist Syrien.
Genau, freiwillige Rückkehr nach Syrien an das BMI. Wie viel Geld ist denn für die finanzielle Förderung für freiwillige Rückkehr nach Syrien für 2026 vorgesehen? Und will die Bundesregierung solche freiwilligen Rückkehren auch noch auf andere Art als diese finanzielle Förderung fördern? Wird zum Beispiel nochmal über Erkundungsreisen nachgedacht oder über andere Dinge?
Also im Koalitionsvertrag ist eine Stärkung der freiwilligen Rückkehrprogramme festgeschrieben. Daher wollen wir die Möglichkeiten zur freiwilligen Rückkehr aufrechterhalten und auch weiterhin bieten. Wie viel Geld dafür vorgesehen ist, dazu kann ich Ihnen aktuell noch nichts sagen. Und Ihre letzte Frage bräuchte ich nochmal.
Ob Sie außer mit dieser finanziellen Förderung solche Rückkehr noch anders fördern wollen, ob zum Beispiel nochmal über Erkundungsreisen nachgedacht wird und wenn nein, warum nicht?
Also aktuell ist es ja so, dass die freiwillige Rückkehr ein Teil der Migrationspolitik ist und es gibt noch andere Möglichkeiten, wie über Rückkehr nachgedacht wird, aber dazu gibt es momentan keine offiziellen Pläne.
Könnten Sie denn die Sache mit dem Geld nachreichen
ja,
heute?
Das, ja, das schreibe ich mir auf.
Wunderbar. Weitere Fragen sehe ich dazu nicht. Dann habe ich Herrn Fechner noch.
Genau zum Thema Iran an das Verteidigungsministerium. Hat die Ankündigung des Iran, die Streitkräfte der EU-Mitgliedstaaten zu terroristischen Gruppen zu erklären, irgendwelche praktischen Auswirkungen für die Bundeswehr?
Wir haben das natürlich mit zur Kenntnis genommen. Was für uns quasi immer an erster Stelle steht und oberste Priorität hat, ist natürlich die Sicherheit unserer Soldatinnen und Soldaten und unseres gesamten Personals vor Ort. Entsprechend beobachten wir die aktuellen Lageentwicklungen natürlich ganz intensiv und stehen auch in einem stetigen Austausch sowohl mit unseren Soldatinnen und Soldaten vor Ort, aber natürlich auch mit unseren Partnern, um jederzeit schnell reagieren zu können, falls das nötig wird. Also diese Beobachtung, die natürlich immer laufen, laufen jetzt auch ganz intensiv. Ansonsten habe ich hier keine Maßnahmen anzukündigen.
Dann die Nachfrage noch an das AA oder den Regierungssprecher. Die Ankündigung ist ja eine Reaktion auf die Terrorlistung der Revolutionsgarden. Ist aus deutscher Sicht eine erneute Gegenreaktion geplant?
Der Außenminister hat sich zu der Entscheidung entsprechend auch geäußert. Wir nehmen das zur Kenntnis, was das iranische Regime da bekannt gegeben hat. Der Außenminister hat die Einstufung der Bundeswehr als Terrororganisation als haltlos bezeichnet. Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Dazu sehe ich auch keine weiteren Fragen. Herr Fechner hat noch eine. Habe ich sonst noch jemanden übersehen, irgendwas nicht notiert? Dann hat Herr Wöchner noch mal das Wort.
Ja, die Frage würde sich an das Bauministerium richten. Und zwar zur energetischen Sanierungsquote. Die energetische Sanierungsquote im deutschen Gebäudebestand hat 2025 einen neuen Tiefpunkt erreicht. Wie soll denn dagegen gesteuert werden?
Das würde ich mir gerne noch mal kurz angucken und Ihnen dann nachreichen.
Gibt es vielleicht doch noch irgendeine andere Frage, die nicht dazu ist? Dann könnten wir da noch ein bisschen Zeit sozusagen.
Ich probiere es mal bei Gysa zu Gaza. Wie bewertet die Bundesregierung die neuerlichen Luftangriffe Israels? In Gaza sind ja wieder zahlreiche Zivilisten ums Leben gekommen, unter anderem, weil eine Flüchtlingsunterkunft bombardiert wurde.
Ja, dieses Thema hatten wir ja schon sehr, sehr häufig. Ich kann das nur noch mal unterstreichen. Wir nehmen immer wieder mit Sorge diese Vorfälle zur Kenntnis. Sie zeigen, dass die Lage in Gaza weiterhin fragil ist und bleibt. Auch durch diesen Angriff am Samstag. Für die Bundesregierung ist es elementar, dass sich die Parteien an die Verpflichtungen halten, die sie im Rahmen des 20-Punkte-Plans eingegangen sind. Das halten wir auch mit den Parteien nach.
Hält sich Israel in die Verpflichtung des Waffenstillstands?
Ich habe das gesagt, was ich gerade dazu gesagt habe.
Ich habe ich ja nicht verstanden, darum frage ich ja.
Ich kann Ihnen das gerne nochmal wiederholen, vielleicht wird es dann klarer.
Gibt es, wie sieht es aus bei Ihnen?
Genau, ich kann noch kurz was dazu sagen.
Ja, das ist doch gut. Sie haben das Wort.
Genau, also wir sind natürlich dran, auch mit Programmen wie Jung kauft alt, dass wir sagen, wir unterstützen die Sanierung. Ansonsten ist Sanierung natürlich auch ein Themenbereich des BMWE. Von daher würde ich gerne auch noch mal an Frau Ungrad geben, wenn sie da noch was hat.
Ja, das ist ja auch Thema der Novellierung des Gebäudeenergiegesetzes. Insofern, wie gesagt, eingangs gesagt, muss ich da noch mal etwas Geduld bitten. Und folgend ja dann auch die Bundesförderung für effiziente Gebäude anschließend an die Novellierung des GEG.
Nachfrage. Also, ich habe
jetzt dann vielleicht die Nachfrage, ich weiß vielleicht an beide sonst, reicht denn Ihrer Ansicht nach das Infrastruktursondervermögen in dem Bereich oder braucht es neben dem Bauturbo dann auch ein Sanierungsturbo?
Da liegt die Zuständigkeit nicht bei uns.
Ich sag mal so, wir nehmen das natürlich als Gedanken mit. Es gibt ja einiges, was wir versuchen, allein schon über unsere Förderprogramme zu machen. Da liegt eben der Neubau bei uns. Und deswegen geht es darum, dass die Gebäude, die neu entstehen, besonders klimafreundlich sind. Das fördert auch die Bundesregierung sehr aktiv. Da stellen wir auch in Kürze dann die Zahlen vor. Und was eben die energetische Sanierung angeht, hatte ich ja schon auf unser eines Programm verwiesen. Da gibt es auch noch mehr Fördermöglichkeiten, soweit ich weiß, über die KfW. Und wir als Bauministerium, die ja auch für Stadtentwicklung zuständig sind, schauen eben, dass wir über Programme wie energetische Stadtsanierung ganze Quartiere mitdenken. Da sind wir eben auch sehr aktiv.
Gibt es dazu weitere Fragen? Zu diesem oder zu anderen Themen? Herr Fechner, noch eine Frage.
Mir ist dann doch noch was eingefallen zu einem gestrigen Termin des Kanzlers. Er war ja beim Handball-EM-Finale. Was hat er den Spielern in der Kabine nach dem Spiel gesagt? Können Sie das mitteilen?
Ja, ich kann es jetzt nicht rezitieren, war auch nicht selbst vor Ort. Aber er hat sinngemäß natürlich der Mannschaft unseren Respekt gezollt für die Leistung in diesem Turnier. Hat auch darauf verwiesen, dass bald ein wichtiges Turnier in Deutschland ansteht und dass es daher durchaus auch Möglichkeiten gibt, vielleicht dann noch einen Schritt weiter zu gehen. Die deutsche Mannschaft hat, glaube ich, unser Land in den vergangenen Wochen bei diesem Turnier herausragend repräsentiert. Deshalb war es ihm wichtig, entsprechend auch vor Ort zu sein, dann auch in der Kabine zu sein und dort, wo es notwendig war, sicherlich auch ein Wort des Trostes zu finden, das aber gar nicht so notwendig vielleicht ist, weil nochmal, die Mannschaft kann sehr, sehr stolz sein auf das, was sie dort geleistet hat.
Dann vielleicht noch die Nachfrage. Er saß ja auch auf der Tribüne neben der dänischen Präsidentin Mette Frederiksen. Gab es da auch am Rande noch eine Gelegenheit zum politischen Austausch?
Wie gesagt, da ich selbst nicht mit vor Ort war, kann ich das nicht mit Gewissheit sagen. Hat mich auch entsprechend noch nicht debrieft danach. Ich würde mal fast davon ausgehen, aber ich habe nicht wirklich was mitzuteilen dazu.
Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
Gut, dann habe ich Herrn Jung noch mit einem anderen.
Ja, dann noch Zeit ist Thema Epstein-Affäre. Herr Mayer, wie bewertet die Bundesregierung die schrittweise Veröffentlichung der Millionen von Akten, die jetzt ja unregelmäßig an die Öffentlichkeit gelangt? Interessiert das an sich die Bundesregierung, was dort alles zutage tritt? Interessiert das den Bundeskanzler?
Wir verfolgen das natürlich, kommt man ja kaum dran vorbei. Wir sind dort allerdings nicht beteiligt. Insofern würde ich das jetzt hier an der Stelle auch nicht kommentieren.
Ja, es kommt ja mehr zutage, dass auch Botschaftspersonal anderer Länder dort verwickelt sind. Das sind jetzt schon Menschen zurückgetreten deswegen. Der aktuelle Handelsminister ist auch jetzt gerade in den Nachrichten dazu. Herr Giese, können Sie für das deutsche der deutschen Diplomaten ausschließen, dass dort irgendwelche Namen auftauchen?
Ich kenne nicht den Gesamtinhalt dieser Dokumente. Das ist Veröffentlichung von strafrechtlichen Ermittlungsakten in einem anderen Land. Das ist außerhalb der Zuständigkeit des Auswärtigen Amtes. Wenn es dazu etwas gäbe, was wir mitzuteilen hätten, dann würde ich das tun. Aber mir ist dazu nichts bekannt.
Aber Sie verfolgen das auch?
Wie alle Menschen das verfolgen, glaube ich, die Medien verfolgen.
Gibt es weitere Fragen zu diesem oder zu anderen Themen? Das sieht mir nicht so aus. Dann sind wir am Ende dieser Pressekonferenz angekommen. Ich danke allen, die gekommen sind, herzlich dafür, dass Sie das getan haben, Fragen gestellt haben und Antworten gegeben.
Vielen Dank auch von mir. I'm thinking.